Immer weniger wollen Chef werden. Je nachdem, welche Befragung man sich auf das Tablet holt, kann sich nur noch jeder zweite Beschäftigte vorstellen, mal Führungskraft zu werden. Das gilt nicht nur in Unternehmen, sondern auch im Ehrenamt.
Menschen, die Verantwortung tragen, werden händeringend gesucht. In dieser Folge machen wir uns auf die Suche nach der verschwundenen Lust auf Verantwortung. Durch diese Folge führt sie psychologisch Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
Führungskräfte verdienen oftmals mehr als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum reicht dieser Anreiz-MC nicht mehr aus, dass viele das auch wirklich machen wollen?
Also zum einen wird Geld als Motivator in der Regel überschätzt. Man denkt, okay, da bekommt jemand mehr Geld, vielleicht sogar viel mehr Geld. Und das muss als Motivation ausreichen. Das ist in der Regel nicht der Fall, sondern unsere Motivation speist sich aus ganz anderen Aspekten, nämlich aus eben so Sachen wie Gestaltungsmöglichkeiten oder auch die Freude an Verantwortung oder eben auch die Freude an der Zusammenarbeit mit sehr verschiedenen Menschen, vielleicht auch die Freude an der Repräsentanz einer Organisationseinheit, eines Teams oder einer Abteilung. Und ich glaube, dass da in diesem Bereich sehr viel in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Also, dass diese Freude nicht mehr da ist, dass auch die Bestätigung nicht mehr da ist, sondern eher die Angst dominiert, Angst, Fehler zu machen, Angst, eben auch Entscheidungen vertreten zu müssen oder auch Entscheidungen fällen zu müssen. Das, glaube ich, fällt vielen viel, viel schwerer als früher.
Wir haben ja eine Podcast-Folge zum Thema Angst vor Kritik gemacht. Glaubst du, dass das sozusagen der Grund ist, dass, weil man als Führungskraft natürlich dann auch etwas exponierter ist und dann auch mehr einstecken muss?
Ja, es hat sicherlich was damit zu tun, dass dann eben auch viel mehr sich auf diese Person konzentriert. Das können persönliche Anmerkungen sein. Man ist mit seiner Arbeitsweise viel, viel stärker im Fokus als jemand, der sein Ding macht, sage ich jetzt mal. Man ist größeren Belastungen ausgesetzt, was sich ja auch in der Regel auch in der Arbeitszeit oder in den Arbeitsbedingungen niederschlägt. Und die Vorteile, die werden nicht mehr gesehen, sondern es wird quasi das Negative einer Führungskraft oder der Chefebene wird alleine gesehen und sagt, oh, da bleibe ich aber lieber warm und trocken außerhalb dieser Sphäre.
Wir sind ja noch an diesem Programmpunkt Geld. Liegt es vielleicht auch daran, dass das Lohnniveau inzwischen so hoch ist, dass man sagt, ja, aber damit komme ich ja eigentlich hin. Warum soll ich mir das jetzt noch antun, dass ich statt einer 37,5-Stunden-Woche plötzlich 50 Stunden oder mehr arbeiten muss?
Also es hat sicherlich auch was damit zu tun. Das erleben wir ja auch in einer starken Tendenz zur Teilzeitbeschäftigung, dass also die Teilzeitbeschäftigung auch dazu genutzt wird, um Zeit eben zum Beispiel für Aufgaben, für Pflege in der Familie zu haben und andere Sachen. Also das ist ja, hat ja häufig was damit zu tun. Und das würde man nicht machen, wenn ich sag mal so der materielle Druck größer wäre, eben die Vollzeitstelle zum Beispiel zu behalten. Wir haben ganz wenige Stellen in der geteilten Führung. Das hat sich noch nicht sehr stark etabliert. Aber das sind natürlich Entwicklungen, die alle zusammenkommen. Also auf der einen Seite ein starkes Bedürfnis danach, andere Dinge auch im Leben in den Fokus zu rücken. Das hat auch was mit der höheren Frauenerwerbsquote zu tun. Und pflegerische Aufgaben in der Familie sind nicht weniger geworden, sondern eher mehr in den letzten Jahrzehnten. Und auf der anderen Seite aber eben auch das Wohlstandsniveau, was es eben auch ermöglicht, heute mit einer geringeren Stundenzahl oder auch mit einem geringeren Beschäftigungsumfang oder eben auch einer einfachen mitarbeitenden Stelle gut auszukommen, je nachdem in welcher Branche und Position natürlich.
Ich meine mich zu erinnern, dass du mir mal von einem Fall erzählt hast, wo eine sehr hohe Gehaltserhöhung an das Team gezahlt wurde und anstatt, also weil man die Menschen halten wollte, weil da ein Engpass war und dann sind die auf Teilzeit gegangen, weil sie gesagt haben, ich komme mal mit dem Geld hin. Vielleicht kannst du das nochmal kurz schildern.
Also das ist tatsächlich so, dass es aus einigen Branchen auch berichtet wird, dass eben Menschen in verschiedenen Lebenssituationen eher auf die Teilzeit gehen und sagen, damit komme ich in irgendeiner Form zurecht. Also wir haben es zum Beispiel in einigen Krankenhäusern im Bereich der Pflege. In der Pflege ist ja in den letzten Jahren aus guten Gründen sind die Gehälter entsprechend gestiegen. Das halte ich auch für eine sehr kluge Entscheidung. Und ich hatte das der Personalleitung eines größeren Krankenhauses. Die Person hat dann gesagt, ja, also wir haben examinierte Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Und sobald die das Examen haben, gehen die auf Teilzeit, was natürlich von der Personalplanung her eine hochproblematische Sache ist, auch wenn die individuelle Entscheidung durchaus nachvollziehbar ist.
Ist natürlich auch ein Knochenjob, definitiv. Ich hatte mal jemanden im Coaching, ich lasse das Geschlecht jetzt mal offen, weil es keine Rolle spielt dafür, und sollte vorbereitet werden auf Führungsaufgaben. Und ich habe dann gefragt, das war eher so ein Unternehmen im verwaltungstechnischen Bereich, lassen wir es mal ein bisschen offen, habe dann gefragt, was reizt Sie eigentlich, hier zu arbeiten? Und da hat jemand wirklich sehr, sehr lange nachgedacht und hat dann gesagt, dass ich 4 Tage Homeoffice machen kann. Und in dem Moment wusste ich, das gibt nichts mit der Entwicklung zur Führungskraft, weil ich kann nicht mit 4 Tagen Homeoffice, und wenn das mein Hauptgrund ist, dort zu arbeiten, kann ich nicht sagen, da ist jemand hungrig genug und
also unabhängig von der Frage, unabhängig davon, wie oft oder wie kurz man im Homeoffice ist, das ist wieder eine ganz andere Frage. Bei der Antwort würde ich genauso wie du davon ausgehen, da ist die Bindung an die Tätigkeit, die Bindung an das Unternehmen zu klein. Also da tut sich einfach zu wenig, da muss der Spaß an der Gestaltung da sein. Und ich glaube, das ist was in vielen Führungskräften, gerade in Organisationen, die sehr viele Hierarchiestufen haben, einfach verloren gegangen ist. Weil das klassische Bild von einer Karrierestufe, die auch einen Status widerspiegelt, das hat sich sehr stark diversifiziert. Findet vielleicht auch, hat auch natürlich auch was mit einer anderen Bedeutung von Lebensphasen zu tun. Und auf der anderen Seite sind die positiven Seiten, und auf denen muss ich ganz viel rumreiten, weil ich sehr gerne Verantwortung trage, auch in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Die werden zu wenig genannt. Also die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielleicht auch in manchen Kontexten zu gering. Oder eben die Freude, mit Menschen zu arbeiten oder auch Menschen weiterentwickeln zu können und zu sagen, hier, ich entwickle ein Produkt, eine Dienstleistung, einen Arbeitsbereich weiter, in dem ich selber aktiv daran teilhabe und nicht nur Empfänger von Entscheidungen bin.
Und genau das ist der Punkt, weil wir wollen ja auch heute darüber sprechen, wie man Führung wieder etwas attraktiver machen kann. Liegt es vielleicht auch daran, dass die normale Tätigkeit nur noch als Erwerbszeit gesehen wird in Summe, dass man sagt, okay, ich mache das, was man von mir verlangt, aber ich gehe keine Extrameile. Und man dann natürlich auch nicht sieht, warum soll ich diese Extrameile denn dann als Führungskraft noch entsprechend machen?
Das hat viel natürlich auch damit zu tun. Also wir haben extreme Unterschiede zwischen den Berufen und Branchen. Was über Berufen und Branchen hinweg der Fall ist, dass wir viel, viel weniger Menschen aus dem, ich sag mal so, Fachkräftereservoir haben, was sich für Führungsaufgaben bereit erklärt oder bewirbt. Was dummerweise auch dazu führt, dass wir auch Menschen auf Führungsaufgaben vorbereiten oder berufen, die dafür nicht so geeignet sind, weil man einfach kein großes Reservoir hat, um eine Bestenauslese zu betreiben. Also es ist ein echtes Problem. Also wer das Gefühl hat, Mensch, unsere Führungskräfte waren früher irgendwie auch schon mal besser. Das liegt aber einfach daran, weil das Reservoir an Bewerberinnen und Bewerbern viel zu klein ist. Das hat besonders krass ist zum Beispiel bei Leuten, die eine Schule leiten, also die berühmten Schulleiterinnen und Schulleiter, unendlich viele Stellen unbesetzt, weil es total unattraktiv ist und weil natürlich auch Menschen Lehrerinnen und Lehrer werden, die jetzt nicht sagen, ich wollte schon immer mal eine Organisationseinheit leiten. Also wir haben in vielen Branchen eine Wechselwirkung, also dass Menschen sich sich für Berufsbilder entscheiden, die keinen originären Führungsanspruch in sich haben. Das ist so, ne, wenn wir mal in einen BWL-Hörsaal gehen und mal fragen, wer möchte hier mal führen, werden sich sicherlich viel mehr junge Leute die Hand hochrecken und sagen, ja, ich wollte schon immer mal führen, als in einem Hörsaal der Medizin, weil die ihren Berufsfeld, ihr Studium aus einem anderen Grund gewählt haben. So, und wenn ich jetzt alle diese Effekte kumuliere, also auch die Sachen, die du genannt hast, dann kommen wir eben dazu, unattraktive Führungssituationen, aber vielleicht auch die große, und das ist meine Vermutung, dass wir auch psychologische Faktoren haben, die einfach zugenommen haben. Die Angst, Fehler zu machen, die Angst, im Fokus zu stehen, dass sich das unangenehm anfühlt, Anweisungen zu geben oder eben auch unangenehm anfühlt, Kritik zu äußern oder sich in einer komplexen Machtgefüge irgendwie zurechtzufinden.
Also ich war ja mal in der Situation, insgesamt 20 Geschäftsjahre als geschäftsführender Gesellschafter zu machen. Und wir hatten auch eine angestellte Geschäftsführerin und der habe ich gesagt, jetzt wurde, also die ist sozusagen von der Seniorberaterin zur Geschäftsführerin gewissermaßen nach oben befördert worden. Und da habe ich auch gesagt, du musst jetzt wirklich damit rechnen, dass es für dich etwas einsamer wird, weil du bist nicht mehr diejenige, die als erste gefragt wird, ob es jetzt mittags in die Pause geht und so weiter. Und natürlich ist sie nicht geschnitten worden, aber man hat schon gemerkt, dass allein durch den Titel Geschäftsführerin sich da im Verhalten der Kolleginnen und Kollegen etwas geändert hat. Ist das etwas, wo auch Führungskräfte sagen, naja, aber da oben ist halt einsam und so elitär ist der Kreis gar nicht mehr, so wie es früher wahrgenommen wurde?
Also es wird nicht mehr als Gewinn wahrgenommen. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und Führungskräfte werden natürlich auch heute heftiger kritisiert, sei es in den Lästerrunden des Flurfunks oder sei es vielleicht auch offen. Da sind sicherlich mehr und also weniger Autorität unterwegs als noch früher. Dazu kommt, dass die Aufgaben, wir sagen das immer so schön, viel komplexer geworden sind. Aber zum Beispiel Führen auf Distanz. Du hast vorhin das Thema Homeoffice und verteiltes Arbeiten angesprochen. Natürlich ist es viel, viel schwieriger, ein Team zu führen, die eben zum Teil zu Hause arbeiten, als ein Team, was in irgendeiner Form vor Ort ist. Dann haben sich natürlich auch Arbeitsbedingungen geändert und viele Führungskräfte haben auch das Gefühl, boah, was ich jetzt hier alles machen muss. Ja? Und dieses Bild tragen die natürlich auch weiter.
Ja, ich muss zugeben, ich habe ja auch noch Kontakt in die ein oder andere Firma. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass sich bei mir jemand bewirbt und sagt, ja, ich komme aber nur, wenn ich meinen Hund 3 Tage mitbringen darf. Oder jemand anders sagt, ja, aber nur, wenn ich donnerstags Homeoffice machen kann, weil donnerstags habe ich immer, was weiß ich, Yoga oder sonst was. Und da kann ich keine Kundentermine wahrnehmen. Dann sage ich mir so, okay, man kann natürlich schon flexibel arbeiten. Aber das als Arbeitnehmer jetzt sozusagen schon als Forderung zu erheben, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich als Führungskraft auch nicht mehr so die Lust drauf. Also ich vermisse, also ich habe durchaus sehr gute Kolleginnen und Kollegen gehabt als Geschäftsführer, aber ich vermisse das nicht, dass ich da so 16, 20 Leute um mich herum habe.
Also das Verhältnis oder das Verhalten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat sich natürlich verändert. Ne? Also wir haben, da sind bestimmte, ich sag mal, Toren in Verhaltensweisen geöffnet worden durch eben flexible Arbeitszeiten, durch eben Homeoffice, die immer auch von Leuten ausgenutzt werden.
Ja, oder sind es die flachen Hierarchien, wenn ich da eingrätschen darf, dass man sagt, die Unternehmen werben ja mit, ja, wir haben flache Hierarchien und so weiter und dass dann die Mitarbeiter, wenn die feststellen, die Hierarchien sind wirklich flach, dann macht es auch keinen Unterschied mehr, ob ich Führungskraft bin oder nicht und da bleibe ich doch lieber in meinem Bereich.
Ja, also das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man Mitarbeiter und Mitarbeiter stärker einbinden muss. Also man kämpft einfach an zu vielen Fronten. Ja, also da hat sich eine ganze Menge getan und verändert. Und dazu gibt es eben aber auch noch zusätzlich diese Angst, dass ich glaube, dass die Angst, Fehler zu machen und im Fokus zu stehen, einfach auch zugenommen hat. Also eine ganze Menge, ein Bündel von Gründen. Dann gibt es auch Forscherinnen und Forscher, die sagen, es hat auch viel damit zu tun, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr an Führungsaufgaben so stark herangeführt werden, mal eine kleine Gruppe zu führen, was weiß ich, sei es eine Jugendgruppe eines sozialen Trägers oder mal eine Trainingseinheit im Sportverein, also durch auch anderes Freizeitverhalten oder einfach mal die Kumpels aus der Nachbarschaft, die mal angeführt werden von jemandem, der die große Klappe hat. Ja, daran kann man sich ja auch mal versuchen und kriegt dann auch mal die Rückmeldung, nee, mit dir wollen wir jetzt nicht mehr gehen, ja, oder wir folgen dir einfach nicht, wir halten das für bescheuerte Ideen, die du da hast. Und da gibt es eben auch den Erklärungsversuch, dass wenn ich gar nicht da rankomme, ja, mal in der Studentengruppe oder in der Ausbildungsvertretung, wir haben ja in allen Bereichen, also auch, ob es jetzt Personalrat, Betriebsrat, Auszubildendenvertretung, bis hin in die Schülervertretung, ja, Bewerbermangel, ja, an allen Ecken und Enden. Das sind dann natürlich auch oft Ehrenämter, da kommt noch irgendwas obendrauf, das findet nicht jeder gleich cool, aber auch da brauchen wir eine Erklärung dafür, warum das in den letzten 20, 30 Jahren so extrem zurückgegangen ist.
Aber dann gehen wir doch mal hier das Einzelschicksal MC Nimmerfroh durch. Du hast ja im Ehrenamt durchaus auch eine Führungsrolle mal.
Eigentlich nur eine.
Ja, okay, aber konzentrieren wir uns mal darauf, ja. Und das machst du jetzt nicht mehr, beziehungsweise auch da gibt es ja auch im Verein auch Probleme, Nachfolger zu finden, für den Vorstand beispielsweise. Was glaubst du, woran das liegt?
Also wir haben, gibt ganz viele verschiedene Gründe. Das hat natürlich auch was mit verändertem Freizeitverhalten zu tun, eine sehr starke Fokussierung, gehört nicht mehr
Hol unsere Hörerinnen und Hörer mal rein in dein Ach so, Ehrenamt.
Also was mein Ehrenamt ist über die Jahrzehnte sehr vielfältig. Das war in der Politik. Ich habe mal als Bürgermeisterkandidatin kandidiert. Dann gibt's da noch den berühmten Verein, der gerade schon eine Rolle spielte. Ein Großsportverein im Schwimmsport und in der Kirchengemeinde auch im Bereich eines Verwaltungsrates. Also durchaus. Also
Zahl der Mitglieder im Schwimmverein?
Ich glaube 3000 oder 3500.
Ja, also das sollte man vielleicht sagen, das ist also jetzt nicht einfach nur so eine Schwimmgruppe, die sich mittwochs trifft, sondern da ist schon richtig auch Kapital hinter und Managementleistungen zu erbringen. Ne?
Ja, das ist im Prinzip auch von der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht das schon in Richtung KMU. So, das ist aber auch nichts, was man nicht lernen und entwickeln kann. Also das ist auch, und gerade im Ehrenamt ist es so, das Ehrenamt war eine Ehre, ja, zu sagen, okay, ich habe jetzt mich so lange in dem Verein engagiert, jetzt habe ich die Chance, in den Vorstand aufzurücken. Ja, es ist auch völlig egal, um welches Engagement es sich handelt. Da gibt es schon sehr lange das Problem, dass gerade in den Bereichen, wo es um die tatsächliche Verantwortung, vielleicht auch rechtliche Verantwortung geht. Also ich habe da auch für im Laufe der ehrenamtlichen Zeit sicherlich für mehrere Millionen mal die Hand gehoben, wenn man jetzt also mal das alles irgendwie zusammenrechnet an Investitionen und an Haushalten, die ich mitgestaltet habe. Das wollen viele nicht. Vielleicht auch aus rechtlichen Gründen, okay, dann muss ich mich da irgendwie nach vorne stellen, dann muss ich mich für eine Zeit verpflichten. Und das ist ein riesiges Problem und das dringt auch in andere Bereiche vor. Also ich bin ja regelmäßig auch Wahlvorsteherin bei Wahlen, also alles, was so gibt, ne, von kommunal bis Europa. Und ich melde mich auch mittlerweile ganz dezidiert als Wahlvorsteherin, weil ich weiß, dass da tatsächlich Personalnot herrscht, weil sich eben wenige für diesen Vorstandsposten interessieren. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig anstrengender, als da sonst auch den ganzen Tag zu sitzen. Aber mir haben wirklich schon Leute gesagt, naja, ich war ja schon sehr oft dabei und ich kenne das hier auch alles sehr gut, dieses Wahllokal. Und dann denke ich mir doch, ja, aber warum machen Sie denn da nicht die Wahlvorsteherin, sondern jemand kommt aus sonst woher, um diesen Vorstandsjob zu machen.
Ja, und was ist die Antwort?
Ja, das möchte ich dann doch nicht so gerne. Also da ist dann wirklich auch so eine persönliche Befangenheit, letztendlich dafür verantwortlich zu sein. Obwohl man super beraten wird, es super Betreuung gibt, auch durch die Verwaltung. Das ist jetzt weniger dramatisch, als sich das anhört.
Und das ist der Punkt, wo wir hier die Psychologin am Tisch bemühen müssen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt da, weiß ich nicht, ein Enzym oder sowas. Ich kann das nicht verstehen, weil im Zweifelsfall war ich dann auch immer derjenige, der gesagt hat, egal ob in der Schülerzeitung oder sonst wo, wenn es irgendwo was, ja, dann mache ich das halt, ja, oder dann unterschreibe ich das halt oder wie auch immer. Meistens ist es gut gegangen und in Summe hat einen das natürlich auch vorangebracht, aber also ich empfinde das wie einen gesellschaftlichen Trend, dass man sagt, MC nickt gerade, das konnten sie jetzt nicht hören, aber dann übernimm doch mal bitte.
Ja, also das ist eine Scheu, voranzugehen. Das können ganz kleine Sachen sein, wie irgendeine Situation im öffentlichen Verkehr, wo man mal sagen muss, okay, wir entscheiden das jetzt mal. Ich hatte, mir ist das mal tatsächlich, also banaler geht's gar nicht, an der Ampel passiert. Ich bin aus der S-Bahn ausgestiegen, musste eine Ampel überqueren, musste die Ampel auch überqueren, also viele andere teilten das Schicksal mit mir und diese Ampel war kaputt. Also sie tat's einfach nicht und auf der Straße herrschte reger Verkehr, wir hätten also ewig und 3 Tage warten müssen. Und jetzt kann natürlich dann die Leute, die sehr gut zu Fuß sind, die können dann so rüberhuschen, ne, so zwischen Autos. Dann bleiben aber natürlich Menschen mit Kinderwagen oder Ältere. Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, die bleiben dann einfach zurück. Und dann habe ich mir das angeguckt, weil natürlich die Truppe an der Ampel immer größer wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, ich halte jetzt den Verkehr auf. Ich kann das, ne, kenne das Straßensperren von Sportveranstaltungen. Ist jetzt auch keine Kunst, weil die Straße war perfekt einsehbar, alles super hell. So, und dann habe ich mich dann auf die Straße gestellt und habe die Arme breit gemacht und klar gemacht, da kommt jetzt ein Riesenpulk Fußgänger, der da diese Straße überquert. Das hat natürlich perfekt funktioniert. Wenn ich aber nicht dringend jetzt auch irgendwo hingewollt hätte, dann hätten wir da wahrscheinlich noch länger gestanden.
Also im Zweifelsfall regelt MC auch den Verkehr für Sie, gut zu wissen. Aber wie kann man sozusagen, also siehst du da ein großes Risiko drin, dass immer weniger Menschen bereit sind, auch im Alltag so kleine Führungsaufgaben zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen?
Ich halte das für ein ganz großes Risiko. Also wir haben einmal natürlich das Problem, ich darf es jetzt mal zuspitzen, ohne Organisationen oder Namen zu sein, wir kriegen schlechtere Führungskräfte. Also es ist alleine eine rechnerische Frage. Wenn weniger Leute sich melden und die Auswahl kleiner ist, funktioniert das mit der besten Auswahl nicht mehr. Das heißt, wir kriegen Leute, die es nicht können. Und jeder darf sich selber überlegen, ob die eigene Branche betroffen
ist. Okay, aber dann müssen wir hier auch kurz über die Quotenregelung reden. Also egal jetzt, ob das eine Frauenquote ist oder Männerquote oder eine Ethnienquote, inwiefern hat das eine entsprechende Auswirkung?
Das hat dann keine Auswirkung, wenn immer die Grundgröße, also aus personalpsychologischer Sicht, ist es ganz wichtig, dass ich eine große Grundgröße habe, dass ich vernünftige Kriterien habe und dann kann ich zu einer besten Auswahl kommen. Ja. Das erleben wir in allen Bereichen, wo wir zu wenig Bewerberinnen und Bewerber haben, dann werden heute auch Leute genommen, wo man sagt, naja, also vor 20 Jahren hätten wir die nicht eingestellt. Das ist jetzt bei Führungskräften nicht anders. So, und die Folgen können wir uns, also da brauchen wir nur eine Hand für. Ne? Wir haben eine schlechtere Entscheidungsqualität, wir haben einen schlechteren Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielleicht ist da auch mal das berühmte blinde Huhn dabei, wo man sagt, Mensch, da entwickelt sich jemand ganz günstig. Aber im schlimmsten Fall hat man dann wirklich komplett daneben gegriffen.
Was ist mit geringem Selbstvertrauen und Zweifel an der eigenen Urteilsfähigkeit? Dass das viele Menschen vielleicht auch zurückhält?
Die Selbstzweifel sind sehr groß. Wir wissen ja heute, dass wir alleine durch die sozialen Medien eine viel stärkere Selbstbetrachtung haben. Ja, also man guckt ständig in den Handybildschirm und macht vielleicht auch ein Selfie. Also wir dürfen nicht unterschätzen, was dieser Fokus auf bestimmte Merkmale, eben zum Beispiel Aussehen, mit den Leuten macht, weil im Zweifel ist man nicht so schön wie die Leute, die man da irgendwo sieht. Das heißt, die Rolle des Selbstbewusstseins, gerade in der entscheidenden Phase, ne, Jugendlichenalter und junges Erwachsenenalter, spielt eine extrem große Rolle. Das heißt, auf der einen Seite wird denen erzählt, dass sie die Könige der Welt sind, ne, weil sie sind zumindest in Deutschland eine sehr kleine Zielgruppe. Das heißt, alle werden irgendwie fürchterlich getätschelt und wissen, dass sie auf jeden Fall einen Job finden. Weil wir da in dem Bereich, was Führung, was Fachkräfte angeht, halt sehr wenig Auswahl haben. Und auf der anderen Seite wird ihnen halt über der Spiegel vorgehalten, ne? Was man alles noch machen und erreichen muss und wie selbstoptimiert man auch noch morgens seine Zähne putzen muss. So, und das führt natürlich psychologisch gesehen dazu, dass eben solche Sachen wie Selbstzweifel und bin ich denn richtig und gut genug und solche Sachen einfach zunehmen in bestimmten Branchen.
Nehmen wir mal diesen Satz, ja, da müsste eigentlich mal jemand was sagen.
Da kriege ich ja schon die Krise.
Aber boah, das Gesicht hätten Sie sehen müssen.
Ja, das ist jetzt, hier sitzen jetzt auch zwei Leute am Tisch, die an dem Punkt, wie die Blinden von der Farbe reden. Weil sobald dieser Satz fällt, sind wir natürlich, egal in welchen Kontexten wir unterwegs sind, sind wir die Ersten, die sagen, ja, ich sag dann jetzt mal was. Ich bin damit auch schon oft auf die Nase gefallen. Ich habe ein sehr gutes Händchen dafür, dann auch das Fettnäpfchen sehr gezielt zu treffen. Aber ich mach's dann halt, ne? Und dann halte ich dann aber auch nachher aus, dass es irgendwie nicht rund lief und nicht alle irgendwie mich begeistert
auf. Aber dadurch lernen andere doch, dass es im Windschatten bequemer ist.
Ja, weil man kann halt auch nicht immer alles aussitzen. Das, was eben fehlt, ist dieses, und das kann man eigentlich auch nur durch Erfahrung lernen, dass Kritik und es läuft irgendwie mal nicht so, kein Weltuntergang ist. Ja, dass man sagt, okay, das war es jetzt einfach nicht. Und dass man daran genau wachsen kann. Und da haben wir natürlich in Deutschland eher eine Schuldkultur als eine Fehlerkultur. Und keiner möchte der Schuldige oder die Schuldige sein. Ja, es muss, da muss auch ein Kulturwandel da sein. Und ich muss die Leute dann auch dazu ermuntern. Du hast natürlich vollkommen recht. Wenn ich immer jemanden im Team habe, der sich immer meldet und der immer vorangeht, dann denken die anderen natürlich, na, warm und trocken ist es auch, wenn ich jetzt nichts mache. Das ist natürlich ein großes Risiko. Aber schöner wäre es natürlich, wenn man an der Spitze einen Wettbewerb hätte, wenn erfahrene Punkt, Kolleginnen ja. und Kollegen sagen würden, ah, ich habe übrigens auch noch eine kluge Idee.
Ja, und dass man sagt, hier, der so und so, der geht immer voran, so geht es ja nicht. Ne? Ich will da auch vorangehen. Ne? Und dass da sozusagen ein positiv konkurrierender Wettbewerb entsprechend entsteht.
Ja, und wir haben da oft leider so eine Abwärtsspirale, in dem dann eben er oder sie, ja, er oder sie macht das ja ganz besonders dämlich, ja. Also ich kenne das auch aus vielen Bereichen, wo händeringend eben auch gesucht werden, Leute, die ein Team anführen, die eine Abteilung anführen. Da sind dann manchmal die Benefits nicht groß genug, aber dass dann auch die Betroffenen dann nicht sagen, okay, ich ergreife diese Chance, um was besser zu machen. Also gerade die Gestaltungsmöglichkeiten werden gegenüber den empfundenen Nachteil nicht genug gesehen.
Nächster Satz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. Das haben wir ja noch nie gemacht.
Ja, das ist auch wahnsinnig hilfreich. Das meinte ich mit der Schuldkultur, ne? Ja. Dass man zuerst, also klassische deutsche Attitüde, zu jeder Lösung ein Problem, da hat natürlich auch keiner Bock drauf. Ne? Also da sagt natürlich auch jeder, warum sich denn hier so ein Team führen von Leuten, die ohnehin nicht weiter wollen. Wir haben natürlich auch in bestimmten Bereichen extreme Beharrungskräfte oder eben auch strukturelle Probleme. Da macht es halt einfach auch keinen Spaß. Und dann kommt eben auch die Freude am Status, die ist irgendwie weg. Ja? Und man sagt, okay, das sind die Freude am Status ist weg und damit erodiert natürlich auch das ganze System, dass Leute sich freiwillig melden und sagen, ich halte das für eine gute Idee. Also in jeder Branche und in jedem Feld gibt es eigentlich zwei Effekte. Das eine ist der Aspekt der Selbstselektion, dass da eher Leute sitzen, die jetzt nicht unbedingt Führungskraft werden wollen. Also ich nenne jetzt mal viele im sozialen Bereich, wählen den Beruf nicht, um dort Führungskraft zu werden, sondern zu sagen, ich habe hier großes Interesse mit Menschen, bestimmte Dinge zu erreichen und zu machen. Da muss man manchmal ein bisschen tiefer graben, um Leute zu finden, die dann da auch Freude dran haben. So, und dann gibt es den anderen Effekt, dass die Arbeitsbedingungen für Führungskräfte so mies sind, zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten, zu wenig Autonomie, ständig sitzt einmal einer im Nacken und das ist nur ätzend, dass sie dann sagen, nee, also unter den Bedingungen mache ich das nicht. So, und in beiden Bereichen muss ich dafür sorgen, dass die Position der Führungskraft, und das ist eine strukturelle Aufgabe, auch genau das ermöglicht. Kann ich irgendwas machen? Das betrifft den Bereich, das erklärt natürlich nicht, warum wir im Ehrenamt ohne dastehen, weil ich glaube, dass da eben auch diese Scheu vor Verantwortung, oh Gott, und was ist denn rechtlich und wenn ich da jetzt irgendwas mache und entscheide, ich bin eher der Typ, erst entscheiden und dann mal gucken, zumindest wenn es Entscheidungen sind, die ich auch absehen kann. Aber ich bin auch unterdurchschnittlich ängstlich. Und ich glaube, dass gerade so diese Angst vor Konsequenzen und Folgen, was kann denn da alles so passieren, wahnsinnig zugenommen hat. Und dann sind eben so Schreckensszenarien aufgemacht worden. Oh Gott, und das mache ich jetzt besser nicht oder da unterschreibe ich besser nicht.
Es gibt ja Menschen, die regen sich immer auf, wenn man bestimmten Nationen bestimmte Eigenschaften zuordnet. Deshalb gebe ich das jetzt hier mal so wieder. Ich habe gelegentlich in Berlin Kreuzberg zu tun und habe dort inzwischen meinen festen Dönermann, wo ich hingehe. Und der feierte 10-Jähriges. Und irgendwann sind wir da ins Gespräch gekommen. Und dann sagt er, weißt du, warum ich hier so erfolgreich bin? Sag ich, ja, okay, lass mal hören. Und dann sagt er, ja, ganz einfach, sagt er, ich bin Deutsch-Türke. Und ich habe damals überlegt, Döner ist ja türkisch, aber ich mache das hier in Deutschland. Und ihr Deutschen, ihr habt immer zu viel Angst. Ihr seid zu zögerlich, ihr entscheidet nichts und wir Türken haben Mut. Aber ihr Deutschen seid gründlicher. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das einfach so. Ich nehme türkischen Mut und deutsche Gründlichkeit und deshalb bin ich seit 10 Jahren erfolgreich. Ist das so ein Punkt, wo du sagst,
das könnte ich jetzt sogar mit Zahlen belegen.
Typisch deutsch, dass wir uns da nichts trauen.
Also bei Unternehmensgründungen sehen wir das. Es wird seit Jahr und Tag beklagt, fehlende Gründermentalität in Deutschland und zu wenig Gründer. Und viele junge Leute wollen in den öffentlichen Dienst, also sehr sicherheitsorientiert. Passt also genau zu der Analyse des Kleinunternehmers.
Also Studenten wollen gar nicht mehr so Start-up und reich werden, nein, sondern wollen in den öffentlichen Dienst.
Das ist schon, im Ernst? Schon lange nicht mehr. Also fehlende Gründermentalität ist ein Riesenthema seit bestimmt 15 Jahren. Also ist überhaupt nicht neu. So, und jetzt hast du aber gerade auch richtigerweise gesagt, wir haben Communities, die eher gründen und sagen, ach, lass uns doch mal probieren. Ne? Also was können wir denn da machen? Ne? Das sind so klassische Kleinunternehmen, viele auch im Gastronomiebereich. Da scheitern auch mal Leute, ja. Aber das, und wenn man jetzt so durch die Städte geht, kann man das an einigen Stellen auch belegen und sagen, okay, das sind jetzt nicht die klassischen deutschen Familien, die sich Kohle zusammenschmeißen und sagen, wir machen jetzt hier mal ein Kleinunternehmen auf.
Jetzt geht man ja gerne den Mittelweg. Ist denn dann bei dieser Verantwortung zu gründen oder halt als Angestellter zu arbeiten, das ist ja nichts Schlechtes, ja? Aber ist da sozusagen Franchise der Mittelweg, dass man sagt, da hat man auf der einen Seite gewisse Strukturen, in denen man arbeitet, hat aber dennoch ein gewisses Maß an Verantwortung? Ist das so, so ein Mittelweg?
Das kann in einigen Bereichen so sein, muss man halt eine genaue Marktanalyse machen, ob das an der Stelle auch irgendwie hält. Es gibt ja auch sehr viele sehr erfolgreiche Konzepte da. Das hat einfach was mit der ökonomischen Situation zu tun. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber das Grundproblem bleibt hinten dran, dass genauso wie bei Gründerinnen und Gründern, ne, bei den Führungskräften, da sieht es halt relativ mau aus. Und es gibt auch im Moment kein Anzeichen, dass sich das verändert. Und ich glaube, dass wir da in Bezug auch auf Sozialisierung, man könnte auch sagen Erziehung, tatsächlich ne, Verantwortung übertragen, Selbstständigkeit, einfach mehr machen müssen, weil sonst haben wir da nur noch so, ich übertreibe es jetzt mal, ängstliche Häschen, da sitzen Geschlecht völlig egal, die eben nicht hier rufen und sagen, lass uns jetzt mal machen.
Aber jetzt hast du ja zur Einleitung dieser Folge, hast du ja in deinem ersten Satz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du ja gesagt, dass nur noch jeder zweite Beschäftigte sich vorstellen kann, Führungskraft zu werden. Da müssten ja eigentlich genug da sein, ne?
Also zwischen, ich kann mir das vorstellen und ich bewerbe mich dann auch nachher, liegt eine ganze Menge. Und wenn
ja gut, dann frage ich mich, was ist das für eine Empirie? Weil vorstellen kann ich mir auch, dass Kühe fliegen können. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren.
Ja, also es gibt einfach, also man versucht halt herauszufinden, warum es faktisch zu wenig Bewerberinnen und Bewerber mit, vor allem zu wenig geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Also in der Politik zum Beispiel haben wir jetzt nicht zwingend das Problem, dass die Bewerberinnen und Bewerber für Vollzeitmandate zu wenige sind. Ja, da gibt es genug Leute, die sagen, auch Bundestag und Landtag, das kann ich mir doch vorstellen. Da tritt, glaube ich, auch das ein, was ich sehr stark vermute, dass wir da keine besten Auswahl mehr treffen können, weil einfach die Grundauswahl durch den geringeren Anteil von Leuten, die sich in der Politik engagieren, einfach zu gering ist. Und was das für die Entscheidungsqualität heißt, das muss ich, glaube ich, keinem Hörerin oder Hörer erklären.
Jetzt komme ich aus einer Generation, wo die Eltern sich noch mehr oder weniger gesagt haben, der Junge soll es mal besser haben als wir. Und da wurde man natürlich auch zum Leistungsprinzip entsprechend motiviert. Ist das heute nicht mehr so? Also sind die Eltern da in der Pflicht, auch jetzt bei den Kindern schon mal ein bisschen drauf zu achten? Hier achte drauf, dass du Verantwortung übernimmst, dass du vielleicht mal später etwas mehr machen kannst. Oder ist schon alles da und wir brauchen es nicht mehr?
Nee, das sind zwei verschiedene Phänomene. Das eine ist das Leistungsprinzip. Da wird ja auch immer beklagt, ne, das sei nicht mehr so richtig ausgeprägt. Wenn man sich allerdings auch Spitzenleistungen in Schule und Studium anguckt, sage ich, da gibt es eine ganze Menge Leute, die leisten wollen und das auch kognitiv können und das auch entsprechend auf die Straße bringen. Was mit Verantwortung und Selbstständigkeit zu tun hat, da sehe ich allerdings eine große Verantwortung und zwar wirklich angefangen einfach auch von der Vorbildfunktion. Ja, ich muss ja nicht selber in meinem Unternehmen Führungskraft sein, um meinen Kindern beizubringen, dass es wichtig ist, auch mal eine Rolle zu übernehmen. Das kann in der Mietergemeinschaft im Haus sein, das kann im Ehrenamt sein. Aber den Kindern vorzuleben, das ist am besten sich, ich sage das ganz bewusst abfällig, sich nur zu Hause aufzuhalten und sich mit audiovisuellen Inhalten zu versorgen, dann ist das kein Vorbild für eine gesellschaftliche Teilhabe. Sei es, also wir kennen das wir haben ja vorhin über Gründerinnen und Gründer gesprochen, dass die Vorbildfunktion der Eltern in Bezug auf Unternehmensgründung oder auch Unternehmensleitung wahnsinnig viel ausmacht. Wir haben es in bestimmten Mangelberufen, dass die Kinder oft den Beruf ergreifen, wenn die Eltern den schon ergriffen haben oder im nahen Umfeld jemand, an dem man sich orientieren kann. Zum Beispiel bei Polizistinnen und Polizisten ist das oft
so. Aber das ist doch Verantwortung.
Das eben, aber dann gibt es eben, aber das Problem sind ja dann die, die, wenn ich es jetzt mal zuspitzen darf, nichts machen. Das fängt ja an mit nicht mehr zur Wahl gehen und damit habe ich auch eine Sozialisierungseffekte an der Stelle.
Oder haben wir jetzt hier eine Unschärfe reinbekommen zwischen Verantwortung übernehmen und Führungskraft sein, weil es mag sein, dass Führungskräfte Verantwortung übernehmen, aber ich kann ja auch als Nicht-Führungskraft Verantwortung übernehmen. Beispielsweise, wenn ich als Grafiker in der Werbeagentur arbeite, dass ich sage, ich übernehme die Verantwortung, dass das hier besonders kreativ ist oder dass es besonders ansprechend ist für die Konsumentinnen und Konsumenten.
Ich glaube, die Richtung ist so. Ich habe Führungskraft ohne Verantwortung kann man sich nicht wirklich vorstellen. Also wer sich dann immer hinter die Hecke setzt und sagt, das waren immer andere, das kann nicht wirklich funktionieren. Das kennt, glaube ich, jeder auch aus der eigenen Berufserfahrung. Aber nicht jeder, der Verantwortung übernimmt, muss gleich Führungskraft werden. Ne? Genauso wie du sagst, es gibt auch Projekte, es gibt informelle Teams. Ich muss mich auch nicht in Amt wählen lassen, um mich für eine Interessengruppe einzusetzen, wie meine berühmte Ampel von vorhin. Dafür muss ich nicht ich muss jetzt nicht erst gewählt werden zur Sprecherin der Fußgängerinitiative, damit das irgendwie funktioniert.
Meine Stimme hättest du.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da Vorbild zu sein, auch in kleinen Sachen, um eben auch zu zeigen, hey, es ist wichtig, sich für andere zu interessieren und sich nicht nur auf den eigenen kleinen Bereich zu konzentrieren. Und ich glaube, das merkt jeder auch an sich, eben wenn es darum geht, ne, hier kann mal einer dieses und jenes übernehmen, denn zur Verantwortungsübernahme gehört auch eine adäquates Verhalten, ich sag's mal, in der Linie. Ja, also ich erlebe das sehr oft in Kontexten, wo wir auch wechselnde Führungssituationen haben, ja, wo ich ein Team leite und dann Leute, die mir eigentlich vorgesetzt sind, sagen, okay, was machen wir als nächstes? Du hast den Überblick, sag mal an. Und diese Rollenflexibilität ist eine ganz wichtige Eigenschaft, um in der Rolle, die man gerade ausführt, das auch richtig gut zu machen. Und dazu, das kann ich in der Familie üben, das kann ich üben, wenn ich eine Familienfeier plane. Also das kann im Alltag durchaus eine Rolle spielen.
Zum Schluss möchte ich noch einen Gedanken entsprechend hier mit reinbringen. Es gibt ja Führungskräfte, die werten ihre Tätigkeit auch dadurch auf, dass sie ihren Kolleginnen und Kollegen dauernd erzählen, wie anstrengend, furchtbar und schrecklich es eigentlich ist, als Führungskraft zu arbeiten. Beispielsweise am Wochenende habe ich schon wieder keine Zeit gehabt für die Familie, musste hier Präsentationen schreiben oder was weiß ich, CEO hat mich angerufen und sozusagen aus der Familienfeier rausgehört, dass dann viele wahrscheinlich auch sagen, ja nee, schön für dich, aber ich möchte das nicht machen, ich möchte so nicht leben, weil Work-Life-Balance natürlich inzwischen auch einen höheren Wert bekommen hat, wie die eingangs besprochene Leistungsprämie in Geld.
Also deswegen ist es unbedingt wichtig, dass wenn ich möchte, dass Leute irgendwas machen, muss das, was ich da mache, attraktiv sein. Ich kenne das auch aus dem Ehrenamt, ne? Da stöhnt ja auch jeder, weil bestimmte Tätigkeiten gerade im politischen Ehrenamt wahnsinnig zeitraubend sind. Also da beißt auch keine Maus einen Faden ab. Wenn ich aber dann eben mich in einem Klagelied verharre, aber dann im halben Jahr komme und sage, möchtest du nicht bei uns hier mit auf der Kommunalwahlliste kandidieren, dann matcht das nicht. Das gilt natürlich auch für Unternehmen. Das heißt, das hat aber auch was mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Deswegen finde ich es völlig richtig, auch auf die Arbeitsbedingungen zu gucken. Und zwar nicht nur auf die Frage, wie lange sitzen die. Das ist wahnsinnig wichtig. Das ist aber, und das wissen wir auch von Mitarbeitern und Führungskräften, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist Autonomie, Selbstwirksamkeit, Gestaltungsmöglichkeit. Wenn ich in der Linie hänge und sowohl abhängig von oben als auch von unten bin, dann kann diese Führungsaufgabe nicht erfüllend sein und dann werde ich auch zusehen, dass ich da so schnell wie möglich wieder rauskomme oder das irgendwie überstehe. Und das ist wirklich eine strukturelle Aufgabe von Organisationen, platt gesagt von oben, zu sagen, wie gestalten wir unsere Führungsaufgaben, dass Leute sagen, boah, das finde ich cool, da möchte ich hin. Und dann gehen die auch die zeitliche Extrameile, da mache ich mir keine Gedanken.
Das ist also ein hoffnungsvoller Ausblick gewissermaßen von dir.
Ja, ist aber auch eine große Aufgabe, Führungsaufgaben gerade, also die Anforderungen sind ja komplexer geworden. Wir haben über Homeoffice und Führen auf Distanz und solche Sachen gesprochen. Ne? Die Teams werden immer heterogener durch die breitere Altersspanne, die ich habe. Das ist nicht einfach. Also wenn jetzt das klassische Familiengespräch stattfindet und der betagte Uropa sagt, also zu meiner Zeit hätte ich da einfach auf den Tisch gehauen und dann läuft das, dann sagt natürlich die Nachwuchsführungskraft mit Anfang 30, ja Opa, erzähl mal. Die Zeiten haben sich geändert.
Definitiv, ja.
Und deswegen muss ich da heute auch anders rangehen. Und dann muss ich Führungsaufgaben bewusst so gestalten. Und wenn ich Führungsaufgaben ohne Verantwortung, ohne Gestaltungsraum gestalte, die einfach nur so in der Linie hängen und auch noch so ein bisschen ausführen, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn die Leute das nicht machen wollen.
Also, wenn Sie uns schreiben an podcast@nahbetrachtung.de, dann übernehmen wir beide die Verantwortung, dass Sie von uns beiden jeweils eine Antwort bekommen. Ich selber habe hier während dieser Folge die Verantwortung übernommen und hier das Mischpult bedient und den Sound gemacht und so weiter. Und MC übernimmt jetzt die Verantwortung einer Abmoderation dieser Folge. Bitte, MC.
Genau, führen braucht Vorbereitung, braucht Übung. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, am besten von Anfang an. Und Führung braucht auch Chancen, also einfach mal die Möglichkeiten auch zu geben und auch die Möglichkeiten, Fehler zu machen und das, was nicht so rund läuft. Dass es immer und überall komplexer wird, darf jetzt kein Grund sein, dass wir uns alle zurückziehen und nicht mehr vorangehen. Das geht im Kleinen wie im Großen. Und wir haben uns hoffentlich verantwortungsvoll dem Thema Führung genähert und machen das sehr gern. Heute mit Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschert.
Und mit Diplompsychologin Maria Christina MC Nimmerfroh.